heute, liebe Hörerinnen und Hörer, freue ich mich, einen Gast hier zu unserem Gespräch zu begrüßen. Das ist Volkmar Aderholt. Hallo Volkmar.
Hallo.
Volkmar Aderholt ist Doktor der Medizin, also Psychiater, Arzt für Psychotherapie, Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin, so wie sich das offiziell nennt, aber auch Lehrender für systemische Therapie und Beratung. Er hat selber viel Erfahrung und in der praktischen Arbeit auch und hat weit über oder 10 Jahre lang in der Klinik, Uniklinik in Hamburg, in Eppendorf gearbeitet und so wie ich bisher so ja, erfahren konnte, auch schon sehr früh sich mit Menschen mit Psychosen beschäftigt. Seine Dissertation hat er auch schon über einen akuten psychotischen Prozess geschrieben, sodass wohl von Anfang an, so ist meine Wahrnehmung zumindest, auch dieses Thema sehr vorherrscht und auch sich in seinem beruflichen Leben durchsetzt. Ich freue mich also sehr, einen hochkompetenten und sehr sympathischen Volkmar Aderholt hier.
Vielen Dank.
Mich interessiert vor allen Dingen, was waren deine Anfänge in der Psychiatrie? Was war deine Wahrnehmung damals? In welche Situation bist du in die Psychiatrie gekommen?
Also ich wollte eigentlich ich habe Pädagogik studiert. Ich war immer ein Veränderer, schon in der Schule. Und dann habe ich Pädagogik gemacht, da habe ich gemerkt, das ist nicht so, das trägt es irgendwie nicht. Ich habe Diplompädagogik bei Hintig studiert, der hat mich sehr bewegt, also auch so Ikonen, zieht sich auch dann so durch. Und dann bin ich von Bielefeld nach Heidelberg gegangen und habe dann Medizin studiert, so ein bisschen mit der Idee, auf Beziehungsebene zu arbeiten. Das war irgendwie sehr blass und dann bin ich von der hätte auch Psychosomatik werden können und Weizsäcker und dann bin ich irgendwie in die Psychiatrie geraten, wollte eigentlich Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin und da war dann, also ich erzähle das nur so kurz, weil so kommen Zufälle zustande, ne? Und dann war Einstellungsstopp und der Spielinbergo war auch so ein seltsamer Typ da oben in Friedenau das war da ganz oben im Norden, war ein seltsamer Veranstaltung hier. Also plötzlich auf einmal geriet ich in diese Psychiatrie, mit der ich vorher eigentlich nicht viel zu tun hatte. War in Grönenbach gewesen, mit den Herrenalb, eher so diese ganze Psycho-Ecke. Ja. Naja, und dann habe ich irgendwie keinen Job gekriegt, dann ging mir das Geld aus und dann bin ich nach Bremerhaven gegangen, weil da war irgendwie eine Stelle frei. Mhm. Also so absurd, ne? Bin ich da in eine Diaspora geraten, die irgendwie ganz was Besonderes hatte, weil alle Akademiker oder die jungen dahin Verschlagenen hielten sie ja zusammen. Naja, also dann war ich in dieser Klinik einsam, ohne Freunde, bin fast heulend zusammengebrochen in der ersten Abend und dachte, das halte ich hier nicht aus und habe da aber irgendwie ganz prägende Erfahrungen gemacht. Der Chef war ganz nett, hat aber die Leute abgefüllt mit Haldol, meinte es aber gut. Mhm. Und eine Krankenschwester, Anne Rose, die war die zweite Öse auf der Station und die hat mich bis heute irrsinnig geprägt. Also ihr bin ich wahnsinnig dankbar. Das war, ich denke, eine lesbische Diakonisse, die nochmal in die Freiheit wollte, die ist dann später zurückgegangen, hatte da eine Freundin. Also es waren so, ich erzähle das so schräge Leute da in diesem ziemlich alkoholisierten Bremerhaven, die aber irgendwie zusammenhielten, weil sie da irgendwie alle so angespült waren. Ich habe am Deich gelebt, hinter der Doppelschleuse und so. Okay. Also absurd. Und kam eigentlich sehr behütet und Berlin und meine Peer Group und meine WG in Heidelberg und so und war plötzlich einsam. Und dann, naja, und in dieser Psychiatrie habe ich dann irgendwie sehr wohl, also diese auf Beziehungsebene mit sehr viel Intuition arbeitende Anne Rose kennengelernt. Eigentlich auch ein sehr engagiertes Team, aber auch die ganze Dusseligkeit der Psychiatrie irgendwie.
Dusseligkeit meinst du so?
Ja, so, also es war von Anfang an eine wahnsinnige Pillenskepsis in mir. Also, weil ich dachte, das sind so markante Bilder, dass ich dachte, wie die kommen so rein, die sind so jung und wild und verrückt. Das war auch dann Teil meiner Dissertation. Da ist eine unglaubliche Lebendigkeit, die sich irgendwie ausdrückt und die aber so wenig uns wenig Sinn macht, die unverstanden ist, aber sowas wie Aufbegehren, Aufruhr, Durchbruch. Und wenn die mir die entlassen, sind sie ein Wracks. Und dann sind sie abgepackt und zittern und schieben sich durch die Gänge und dann hat man noch mal ein Angehörigengespräch und dann und dann gucken die einen so ganz komisch an und sagen, das war jetzt die Behandlung? So, ne? Also so, ach so, ja. So. Und da wusste ich natürlich, da ist was falsch. Das kann ja gar nicht sein. Also wo ist diese ganze, ich hatte das eher so auf der Energieebene gedacht. Wo ist diese Energie dieser Menschen geblieben? Also wer so schlapp durch die Gegend läuft, das kann doch kein sinnvolles Tun sein. Ne? Und das war immer schon eine Wahnsinnsskepsis gegen diese ganze, da habe ich Literatur, ich war gar nicht so wissenschaftlich unterwegs und auch nicht so akademisch, also so, aber so, also dass man dann sagte, Psychosen, das ist eine Positivsymptomatik und eine Negativsymptomatik und da habe ich gedacht, so ein Schwachsinn, das ist doch, das hoffentlich kommt das hier in Deutschland nicht an. Also da war ja unsere deutsche Psychopathologie mit Jaspers oder Schafhetter, da hatte ja noch ein bisschen Ausdruck. So, sich ein bisschen so über Ich-Grenzen und über Wahnwahrnehmungen oder so, also so irgendwie ein bisschen klüger. Ne? Ja. Und dieser Reduktionismus, also auch die Reduktion von Symptomen, von Komplexität, von einfachem Handeln, das hat mich, also das eine junge Frau, die mir irgendwie, nachdem sie mir Vertrauen hatte, gezeigt hat, dass sie einen Milchfluss hatte aus der Brust, ne? Und sich geschämt hat dafür. Die hatte aber gerade eine kaputtgegangene Liebesaffäre hinter sich, ne? Und kommt in die Psychiatrie und dann kriegt sie da irgendwie dicke Brüste und Milchausfluss. Also ist doch irre.
Ne? Ja.
Und dann von da ausgehend bin ich immer so ein bisschen zweiseitig gefahren. Also einerseits in der Psychiatrie gearbeitet, auch unter unterschiedlich guten Bedingungen, und gleichzeitig versucht, über die Psychosen, den Psychosendiskurs, mir irgendeine andere Spur zu legen. Und da lernte ich dann eben Soteria kennen und später Lauren Mosher und bin dann auch dahin gefahren, habe mich mit ihm angefreundet und meine erste große Mentorenspur, also nachhängig sozusagen, der zweite war Lauren Mosher, auch ein Rebell, der auch sehr kluger Typ, der mir natürlich weit überlegen war und von dem ich sehr viel gelernt habe, der so ganz, also irgendwie schräger, aufsässiger, kluger, widerständiger Typ war, der aber auch in seinem Leben irgendwie gescheitert ist, mehr oder weniger mit diesem Modell. Und wir haben ihn immer nach Deutschland eingeladen und so kennengelernt und wir haben auch viele Sachen zusammen gemacht und ich habe ihn am Ende noch in Berlin in den Tod begleitet mit seiner Frau. Also eine sehr, sehr prägende Erfahrung, die also diese Skepsis, so, was es so braucht, was ist heilsame Kontexte, Soteria, Psychosebegleitung, verstehen wollen, Komplexität nicht wegdrücken, immer im Rätseln und mitgehen bleiben. Das war so, und ich habe dafür gekämpft, das eine zu machen in Bremen. Das haben wir nicht hingekriegt. Da waren wieder viele gutwillige Menschen, mit denen ich das versucht habe, keine Betten gekriegt. Und dann bin ich nach Hamburg gegangen und dann habe ich wieder so eine neue Spur gelegt, die dann der offene Dialog war. Also wenn ich das so erzähle, ich glaube immer so dieses im Feld arbeiten, weil ich wollte jetzt auch, wenn ich schon Psychiater bin, dann muss ich auch irgendwie an der Front arbeiten und dann muss ich versuchen, von da ausgehend Verhältnisse zu ändern und gleichzeitig eben dieser Grenzgang, eben diese Skepsis in unser eigenes Tun und auch viel Druck auf Teams, ne, weil ich immer sage, das können wir doch nicht machen, das geht doch nicht und so, ne? Die aber natürlich nicht so meine Werbe unbedingt hatten oder natürlich auch andere Lebenskonstrukte und so. Also da, dass ich da auch irgendwie ja immer so ein bisschen gegen Gummiwände angerannt bin und gleichzeitig immer Menschen gefunden habe wie dich, ne, die sagen, das geht doch wirklich nicht, lass es uns doch versuchen.
Meinst du, das ist nur so eine Klammer, aber dass es eine Rolle spielt, diese ja fürchterlichen Wahrnehmungen eigentlich dieser Zeiten oder dieser Psychiatrie, also die Fürchterlichkeit dieser Psychiatrie wahrzunehmen, sehr eng auch damit zusammenhängt, dass man selber mit sich auch ja vielleicht nicht ganz so geradlinig umgeht? Ist das, hat, ist, besteht da eine Beziehung zwischen den Sachen, also zwischen dem eigenen verunsicherten oder unsicheren Leben und der Wahrnehmung in der Psychiatrie?
Ja, ganz sicher, ne? Aber da ist natürlich da, dass diese Wahl, ne? Also wie kommt man nach Bremerhaven und so, das und wie wird man in, ne? Erwachsenenpsychiater statt Jugendpsychiater, Psychiater statt Psychosomatiker, oder, da weiß ich nicht, ob sich da so eine gerichtete Spur legt. Da sind ja auch viele Lebensumstände wirksam. Das kennt ja jeder von sich, ne? Aber im Nachhinein, ne? Dieses, ich bin, glaube ich, sehr geprägt davon, dass meine Eltern im Faschismus verwickelt waren. Mhm. Also nicht an der ganz oberen Ecke, aber immer sehr undurchsichtig, mein Vater in der Waffen-SS. Mhm. Also dieses Gefühl, eine gute Welt schaffen zu müssen, also sowas wie Wiedergutmachung, also ein Deputat für das Richtige tun, das Risiko des Verführtwerdens durch dominante Systeme, weil der war kein schlechter Mensch und hat sich völlig da, der war Jahrgang 20, ne, 33, da war der 13, das ist das Schlimmste. Ne? Napola und Waffen-SS und dann da verheizt werden und später im Grunde seelisch gebrochen sein und so. Das, also dieses nicht zu wiederholen, also diese Skepsis in dominante Deutungen, Deutungssysteme, Kultur, das hat mich sicher sehr geprägt. Das Einstehen für Minderheiten, für Randgruppen, für die im System nicht vorkommen. Also ich habe eigentlich fast wenn man das dann wieder biografisch aufdröselt im Nachhinein, es ist sowas wie eine Gegenidentifikation zu meinem Vater. Also, wobei du am Ende bei dem wieder rauskommst, das ist ja das Irre. Du entkommst dem ja nicht. Mhm. Aber so, ich habe eigentlich immer was gemacht, was er nicht gut fand. Ne? Das, also, warum denn Psychiatrie? Warum denn so Verrückte? Warum? Also, der hätte das nicht ausgehalten, wenn er das gesehen hätte, wo ich arbeite. Ne? Mhm. Ich weiß auch nicht genau, was ich da war. Ich glaube auch im Nachhinein, dass es gar nicht so gut war, dass ich in die Psychiatrie gegangen bin. Ich habe sehr darin gelitten. Ich hätte mir ein besseres Leben machen sollen. Aber ich habe das irgendwie gemusst. Ein Freund hat mal gesagt, war das so, dass du so viele Leute retten musstest, wie dein Vater umgebracht hat. Weil immer so die Frage, hat ja Erschießung mitgemacht und so. Ne? Ja. Also wer weiß schon, ob das unsere inneren Gleichungen sind. Ne? Ja. Aber ich glaube sehr, dass ich nur aus dem Faschismus meiner Eltern in meinem Tun in der Psychiatrie verstehbar bin.
Ja. Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Ja, klar.
Und dann bin ich ja schwul. Das kommt später, ich glaube, aber das heißt auch, das ist sicher so eine Ecke, also diese Selbstentdeckung. Aber da weiß ich gar nicht, ob das so eine Rolle gespielt hat. Immerhin hat mich das immer in die Lage versetzt, mit sozialer Exklusion, mit Identitätssuche, mit Nicht-Dazugehören, mit Scham. Also mich relativ gut in Menschen mit Psychosen einfühlen zu können. Ne? Mhm. An welchem Grenzgang die unterwegs sind. Ne? Aber ich habe das eigentlich nicht in der Psychiatrie gesucht. Das war so mein privates Leben nebenher. Wo ich mir dann auch Raum genommen habe eine Zeit lang und keine Karriere gemacht habe, sondern lieber irgendwie in Diskotheken rumgehangen bin. Und da bin ich, irgendwie habe ich mich gefunden und gleichzeitig habe ich damit auch eine gewisse Erwartung von mir nicht erfüllt.
Naja, über den Begriff Karriere kann man ja auch verschiedene Meinungen sein. Also ich finde schon, dass es ja auch Werte sind, die man Karriere nennen könnte, sich kritisch mit einem System wie Psychiatrie und das obendrein noch in Deutschland so auseinandersetzt. Ne? Aber gut, das ist, kann man sicherlich von verschiedenen Seiten sehen. Ne?
Ich verlange mir da mehr Erfolg ab. Ne? Ja, also denn nur das getan zu haben, reicht in meinem Maßstab nicht, sondern ich muss es eigentlich besser machen als meine Eltern. Ne? Also ich muss was drehen und das habe ich nicht hingekriegt. Also das macht mich schon, bedrückt mich. Also in dem Diskurs stehe ich jetzt gerade, auch wieder so Bilanz zu ziehen und sagen, du hast es eigentlich nicht hingekriegt.
Ja, das ist so, auch das Alter, in dem wir uns so bewegen.
Ja.
Ja. ja jetzt einen sehr tiefen Einblick auch in diese Zeiten gegeben, wo du auch in der Psychiatrie warst und da auch an verschiedenen Stellen und auch das beschrieben hast, wo, was ich auch sehr gut nachempfinden kann, dass man so, ich war ja da an einer noch ganz anderen Stelle innerhalb der Psychiatrie, weil da war ich ja als Krankenpfleger unterwegs und da war man
mit. Ja, das war noch schrecklicher bei dir, ne?
Was du gestern. Ja, im Grunde genommen, ja, muss man so sagen, ja. Mhm. Also da war eine Gruppe, die sehr an dem festhielt, was ist. Das war andererseits ja auch das, was man von ihnen erwartete. Und alles, was davon abweichte, führte zu Verunsicherung und damit auch zu einer eigenen, ich will nicht sagen Stigmatisierung, aber man war schon in eine bestimmte Ecke gedrängt und gedrückt, die einem auch nicht immer wohl war. Von daher kann ich das sehr, sehr gut nachempfinden, was du erzählst da. Aber du hast doch dann auch, du hast doch Leute gefunden, das würde mich nämlich nochmal interessieren, zum Beispiel in Bremen dann, wo du sagst, das waren eigentlich gute Leute und die waren auch guten Willens. Und aber was hat denn dann da nicht geklappt, so aus deiner Wahrnehmung, oder nicht gut, ist da nicht gut gelaufen?
Ja, das war ich, also die Leute kamen alle so aus dem betreuten Wohnen, aus der Klinik, also auf allen Ebenen, Pflege, auch bis Oberarzt und so, und wir haben uns immer getroffen. Also das war eigentlich ein sehr schönes Sammelsurium, und Lauren war mal da David Goldblatt und Potvoll, nee, der kam da nicht. Also wir haben Gäste gehabt und haben uns das erklären lassen und so. Also allein das war schon Genuss, ne? Aber die Psychiatrie war ja damals Peter Kuckenberg, mit dem ich irgendwie befreundet bin, kann man sagen, oder wir mögen uns oder kennen uns gut heute noch. Der war ja so ein generalstabsmäßiger Psychiater, Sozialpsychiater, der so eine ganze Landschaft dominiert hat und gestaltet hat, und dem war das zu elitär. Aha. Und 8 Betten abzugeben, so ein Stück auch die Kontrolle darüber aufzugeben und so über erste Erkrankte quasi eine andere Psychiatrie reinzuspuren, hat er das Gefühl gehabt, dass dann gibt's eine Spaltung. Mhm. Aus einer bestimmten Sichtweise kann ich ihn verstehen, aber ich glaube, er würde es heute, sieht das vielleicht auch nicht mehr so, müsste ihn nochmal fragen. Weil er hat, glaube ich, dem System, was er gebaut hat, mehr zugetraut, als es geschafft hat. Ja. Und er hat auch später immer gesagt, wir haben uns auch viel über so Konzepte gestritten, über Krisenhäuser gegen Akutstationen im Stadtteil oder, ne, also dieses mehr so traditionelle, konvertierte System oder das mehr radikale Alternativsystem. Und ich hatte eigentlich immer so das Gefühl, diese Alternativsysteme müssen dem traditionellen System Beine machen. Ja. Müssen zeigen, dass es besser geht, und die müssen aber auch zusammenhalten. Also wir dürfen uns nicht gegenseitig wir müssen sehen, dass es ein Teil des Ganzen ist und dass es um den Prozess geht, und wenn man sich mag, müsste man das auch hinkriegen und so. Und er hatte aber mehr das mit der Kontrolle und mit der Gleichartigkeit und dem möglichst wenig Unterschiede machen so. Und da hat sich's dann gebissen, und dann gab es die Betten nicht, und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass das muss ich jetzt auch aufgeben, weil sonst beiße ich mich an was fest, was es einfach nicht geben will.
Aber war das, ich sag's jetzt mal so, war das eine Machtfrage? Ich will jetzt gar nicht auf die persönlichen Dinge da, aber war das am Ende dann eine Machtfrage, ob man sowas durchgesetzt bekommt oder nicht?
Ja, also wir hatten schon einen Träger, wir hatten die AWO, hätte das dann auch gemanagt oder wir hätten es auch frei machen können. Also so viel, also wer hatte die Macht? Das wäre dann, waren die, ich weiß es nicht. Also Peter ist schon, also Peter ist auch ein Narzisst, ne? Also Peter Kuckenberg, das, also dieses, ist es meins, ist es euers, Macht, kann ich es kontrollieren, wie viel unterminiert ihr das System? Aber ich glaube mal, da würde ich mag ihn wirklich sehr und respektiere seine Arbeit, dass das wirklich mehr am Konzept, also er hatte ein anderes, so ein generelles Konzept ja. Oder, das würde ich ihm noch unterstellen, wobei ich sonst eigentlich immer das Gefühl habe, die meisten Sachen scheitern am Narzissmus der Leute, ne? Also das ist zu viel von dem, da bin ich zu wenig drin und deswegen mache ich es kaputt. Das ist, glaube ich, so fast die Generallinie neben der Ökonomie und dem Geld, warum Prozesse nicht anhaltend gelingen. Dem messe ich auch im Laufe meiner weiteren Zeit sehr viel bei, dieser Frage der Machtfrage. Aber in dem Zusammenhang
Ja, ich verstehe.
ist, ja, also ist glaube ich, komplexer.
Ja. Ah ja, klar, das sind jetzt auch, ich will das jetzt auch gar nicht reduzieren auf solche Fragen, aber.
Ich meine, es ist die Frage auch, ne, bringt in einer Region von 400.000, 500.000 Einwohner, bringt eine kleine Soteria einen Unterschied? Ne? Oder dann viele kleine Soterias, oder macht eine Soteria auch Milieus in der Klinik anders? Ne? Kriegt man hin, dass diese ganze Denke, diese Beziehungskultur, dass die Einzug hält in andere Systeme? Oder werden die ausgespuckt, ne, so abgegrenzt, sequestriert, wie so Splitter im Fleisch und abgewehrt, ne, weil sie eine permanente Beschuldigung sind an die anderen? Und das ist auch wirklich nicht so einfach, ne, weil es ist ja nirgendwo so auch geklappt, hat ja nicht so geklappt in anderen Systemen, wie ich mir das gedacht hatte. Ne. Ich kenne jetzt kein System, was sich über so Alternativen selber aufgeweicht hätte.
Ja, das war ja immer so die Hoffnung oder die Illusion vielleicht auch teilweise, dass wir am Anfang, als wir aus dieser ganz klassischen Psychiatrie rausgingen, also ich habe das so beschrieben, in die Gemeinde gingen und überhaupt andere Vorstellungen hatten, noch immer völlig im Rahmen, also da einfach mal eine Tagesklinik aufmachen, also ist ja alles noch völlig im Rahmen, ist ja jetzt nichts Revolutionäres. Aber dass das immer auch den Effekt hätte, dass man dann die anderen davon überzeugt mit den Unternehmungen, ne? Und dann sich so ein Schneeballsystem entwickelt, alles wird so werden. Aber das natürlich, man könnte sagen, eine gewisse Größenfantasie. Oder man kann auch sagen, das ist natürlich keine realistische Einschätzung gewesen, aus heutiger Sicht. Ich finde es wichtig, dass man es damals auch versucht hat, immer wieder diese Zeichen zu setzen oder diese Impulse zu geben. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die Veränderungen des Gesamtsystems Psychiatrie, die ist ja nun, weiß Gott nicht, an einer Stelle, also jedenfalls aus meiner Sicht nicht, wo ich es toll finde, ach prima, jetzt hoffe ich, dass ich bald psychisch krank werde und endlich mal in so ein gutes System kann. Ne? Das passiert ja so nicht. Ne? Ich würde mal so ganz direkt fragen, also wenn wir jetzt schon so den Rückblick machen, auch aufs System, gibt es aus deiner Sicht denn überhaupt etwas Positives so in der Entwicklung, in der zurückliegenden Entwicklung der letzten Jahrzehnte in der deutschen Psychiatrie? Das ist jetzt eine große Frage, aber mir geht es eher so darum, siehst du da Splitter, die sagen, ach ja, die könnte man weiter gucken oder Stränge, die könnte man weiter verfolgen?
Ja, ich meine ganz sicher, weil wenn du zurückdenkst, du hast ja noch früher, da bist ja noch früher da reingeraten, ne? Und diese stationären, so brachialen Kontexte von Chronifizierung und, ne, und Kasernierung und Einschließung zu heute, dass man würde nicht mehr so viele so Orte finden. Oder die haben sich ein bisschen verwandelt. Also ich glaube schon, dass die Psychiatrie insgesamt irgendwie unterwegs ist, wie sich die Gesellschaft insgesamt entwickelt. Aber dabei ist sie sehr heterogen. Ja. Und dabei bleibt sie weit hinter ihren Möglichkeiten fürs gleiche Geld zurück. Und das ist für mich das Ärgernis. Also nicht so sehr, dass sie ganz absolut stillsteht. Das ist ja fast unweigerlich, dass sich Dinge verbessern. Aber dass sich in diesen veränderten Strukturen durch die Bedingungen der Ökonomisierung, also Psychiatrie, stationäre Psychiatrie soll auch so sein, soll auch Geld machen und nicht nur Geld verschlingen, ist sozusagen Teil von Machtstrukturen und verteidigt sich gegen Konversionen, gegen Veränderungen. Und macht sich nur intern so ein bisschen anders und integriert so ein paar neue Konzepte. Jetzt ist gerade mal ein bisschen Safe Word und so. Ne? Also so integriert Innovation oder Peers, aber immer so, dass eigentlich die Grundlogik bleibt. Ne? Ja, und da inzwischen diesem Neuen und dem Alten ist natürlich schwer, so eine Summe zu ziehen, finde ich das nun irgendwie schon ganz gut. Mache ich damit mein Frieden und die Leute, die eben Verantwortung da tragen und das und dafür bezahlt werden und das auch sich damit identifizieren, die sagen natürlich, wir haben doch schon viel erreicht, ne? Weil man natürlich auch so seine Lebensbilanz damit verbindet. Ja. Und Leute wie ich, die jetzt auch nicht diesen Status angenommen haben, also ich bin nicht Klinikchef geworden, ich habe nicht diese Verantwortung übernommen, sondern ich habe mich für dieses rebellische von außen schieben, drücken, machen entschieden und damit also zu dir auch mehr Freiheit, für den ist es immer zu wenig.
Ja, ja.
Und insofern ist die Bilanz und dann auch so gerade von der Tagesaktualität, was hat man gerade gestern da gelesen oder was haben mir einen Freunde gerade erzählt oder was ist da gerade von einem persönlich kaputt gegangen, dann ist man wieder in so einem Pessimismus, in so einem Vorwurf, ne? Oder dann hat man eine kleine freudige Erfahrung, dann ist man wieder, naja, geht doch. So, ne?
Ja, ja, ja.
Also auch, also solche Werturteile sind ja unheimlich schwierig. Ne?
Ja, ja,
in jedem Fall würde ich sagen, es reicht mir nicht.
Ja,
und wir könnten es besser. Also da könnte ich jetzt ganz viel aufziehen, wo wir überall was besser machen können.
Ja, kommt wir hoffentlich noch zu. Was mich auch beschäftigte, auch mit dem, was ich jetzt nochmal gelesen habe im Zusammenhang jetzt mit dir und dem Gespräch hier, man hatte ja schon mal so das Gefühl, dass so dieses, wie heißt dieses biopsychosoziale Modell, dass das so eine Kompromissformel sein könnte, was so die Entstehung von psychischen Erkrankungen angeht. Das verschiebt sich ja schon wieder in eine Richtung, die jetzt schlimmer ist. Ist das auch damit zu begründen oder zu erklären, dass du sagst, dieses System ist halt ist nur immer, muss sich nur erhalten und Abweichungen davon sind eher gefährlich, sind eher bedrohlich?
Das ist keine einfache Frage. Ich versuche mal gerade zu sortieren. Also diese Formel biopsychosozial ist ja hohl, zwischen hohl und verlogen. Also die kannst du ja in jede beliebige Ecke auswalzen. Und damit war sie in eine Kompromissformel, wo jeder immer nicken konnte, aber jeder hat dazu was anderes gedacht. Je nach Schule. Ne? Und also was heißt Bio? Was heißt Psycho? Ne? Wie hänge ich, wie verorte ich das? Ne? Und ist eine, wenn denn die NIMH, also die amerikanische Forschungsbehörde da, das National Institute of Mental Health, es ist ja so ein staatliches Institut, was so die ganze Kaderschmiede der Ideologie und der Forschung und der Drittmittel oder der Forschungsmittel darstellt, die schreiben ja immer, Schizophrenie ist eine lebenslängliche Hirnerkrankung. Das ist chronisch Lifetime Brain Disease. Ne? Für die ist biopsychosozial ganz klar. Ne? Das fängt mit Bio im Gehirn an und dann kommt ein bisschen Psycho und dann hängt das Soziale mit dran. Das kann man, die benutzen die gleiche Formel, aber ich würde natürlich von einer ganz anderen Perspektive über Biografie, also über das Soziale, die Erfahrung von Menschen, Trauma, Psychose, hohe Rate und andere klassenspezifische Fragen, wo wächst jemand aus, Umwelten, ne? Gerät in Psychosen, Kippmechanismen in der Biografie und hat dann über diese Erfahrung natürlich auch eine biologische Veränderung, funktionelle Veränderung, vielleicht auch irgendwann eine strukturelle Veränderung. Aber und das bildet sich natürlich in seinem psychischen Erleben ab. Ich würde die Spur quasi genau umgekehrt ziehen. Von Sozialisation, Lebenskontexte in das Gehirn hinein. Ne? Und es gibt wahrscheinlich beide Wege. Ne? Und diese interaktionellen Prozesse, dieses Interdependente, dieses Nichtlineare, das ist ja in dem Modell offen, aber wird ja im Grunde nicht wirklich ausgearbeitet.
Ja,
ne? Weil im Grunde war das, soweit ich das auch dann von Whittaker nochmal nachgelesen habe, der erzählt ja, die moderne Psychiatrie als eine Erfindung der amerikanischen Psychiatrie, der Gilde der Psychiater gegen die Fraktion der Analytiker, die ja vor den 50er Jahren sehr dominant waren, auch jüdische Exilärzte, die in der Psychiatrie sehr Eingriff genommen haben, und dann Chestnut Lodge und so, ne, die eine sehr deutende und analytische Psychiatrie aufgebaut haben. Und das war so ein Gegenmodell und diente dieses Paradigma eigentlich dazu, die Pharmakotherapie mit hineinzunehmen. Also das Gehirn als Zielorgan und nicht die Beziehung. Und damit war sozusagen ein Paradigma geschaffen, das die Spur halten konnte. So erzählt der, dass ich kann das jetzt nicht überprüfen. Aber es gibt viele gute Gründe, und dass eben diese ganze paradigmatische Frage auch nicht wenig verstanden werden kann oder nur verstanden werden kann, wenn man die ständigen Einflussnahmen der Pharmaindustrie dazu denkt. Die das ja reingetrimmt haben, um Märkte zu eröffnen und um Substanzen zu vermarkten, und also jetzt im Augenblick nimmt das, glaube ich, ab, weil nichts Neues da ist und diese Generika jetzt nur noch verkauft werden. Aber das war eine Zeit lang, waren das ja riesige Money-Making Systems, ne? Und da wurde das waren, glaube ich, pro Jahr 50 Milliarden, ne? die auf dem Markt abgesahnt wurden. Ja, das ist irre. Also Neuroleptika waren zeitweise das meist verkauft, das lukrativste Medikament. Das muss man sich mal vorstellen. Die also aller Medikamente der Welt, ne, waren Neuroleptika ganz oben angekommen durch Marketing, Atypika. Also so, das ist nie unschuldig, ne? Solche Paradigmen. Ne? Und deswegen ist das wieder so eine hochkomplexe Angelegenheit, wo man dann, wenn man mal ein bisschen über biopsychosozial redet, dem ganzen historischen Dimensionen überhaupt nicht gerecht.
Ja, gut, das ist natürlich wahr. Das stimmt. Das heißt aber, man muss sich da auch mal richtig reinhängen, also ich muss naiverweise sagen, ich fand den Begriff eigentlich gut, aber ich habe ihn wahrscheinlich auch eher anders ausgelegt und habe nie gesehen oder nicht gesehen, dass jede Schule, sage ich jetzt mal, den ja auch entsprechend da auslegen kann. Ne? Also das ist
ja, der ist Auslesung. Der ist insofern nicht schlecht, weil er auslegungsfähig ist, aber er ist auch nicht gut, weil er auslegungsfähig ist.
Ja, genau.
Also da muss, und wie meinst du das, muss man eigentlich, also wie ist denn der Zusammenhang? Was bedeutet das denn jetzt in dieser Situation? Ja. Dann müsste man weiterfragen.
Psychiatrie erfahrenen Bewegung, die ja später, oder was heißt später, aber die ja irgendwann in den 80er Jahren auch entstanden ist, nochmal zu diesem Thema biopsychosozial, das ist ja nicht es geht um broken hearts und not broken brains, ne? Also das fand ich irgendwie ein sehr treffende Formulierung, die du ja gerade auch nochmal mit anderen Worten so im Grunde genommen bestätigst, ne? Also das sagt jeder, der selber oder die selber leiden an psychischen Erkrankungen, aber geht auf dem Weg, ich sag mal, auf dem Weg in die Klinik des Patienten oder der Patientin, geht das irgendwie verloren, dass das eigentlich im Vordergrund steht. Und Behandlung des Gehirns und Entstehung und was ist eigentlich draußen, was ist von drinnen und so, das ist ja beantwortet im Alltag in der Klinik, wenn man da zumindest sich bewegt. Da habe ich ja auch viel Erfahrung, auch jetzt neuere Erfahrungen, wo man sich über kleine Erfolge freut, wie du eben auch schon mal angedeutet hast, aber das Große und Ganze da nicht wirklich verändern will. Wo wir nochmal bei dem Thema Medikamente und ja auch vielleicht Alternativen.
Vielleicht zu den Peers nochmal eben was, weil ich finde das wirklich mit den spannendsten ein. Ich war ja bei Thomas Bock in der Ambulanz und später auf der Station im UKE, habe das ja dann so auch in der Urzelle oder einer der Keimzellen, Urzelle nicht, das sicher nicht, aber miterlebt und fand das auch sehr spannend. Aber ich bin eigentlich eher immer ein bisschen skeptisch auch gewesen, weil ich irgendwie, mir war das dann ein bisschen zu wild und zu beliebig. Ne? Insofern habe ich da diese, aber ich bin da, Dann habe ich mich immer mehr, wofür es für mich dann sehr wichtig wurde, also eher mit ein bisschen später wichtig wurde als für andere, war doch diese Erfahrung mit Menschen zu machen, dass die über einen Wechsel ihrer Identität, und da glaube ich, geht es damit los, dieses Neuschreiben der eigenen Biografie, das Entstigmatisieren, das nicht mehr selbst stigmatisieren, dass sich was zutrauen und das in förderlichen Kontexten zu einem anderen werden. Dass ich sehen konnte, es gibt dieses Potenzial und irgendwie diese alte Idee der Soteria, auch mit einem späteren Start, ne, nach viel misslungenen Erfahrungen und Behandlungen, noch gelingen kann. Und dass in diesen Menschen, die quasi als gehirnerkrankt und medikamentenpflichtig gedeutet werden können oder gedeutet werden, dass da andere drunter sind und drin und dass die ausgepackt werden können, dass die sich auswickeln können, ne, und entwickeln können. Und das war schon sehr prägend. Dann bin ich so, wie Sie sind das? Wir kennen uns doch noch von der Station. Ach, so, ne, dieses Erstaunen, ne, dass in anderer Kleidung, in anderer Sprache, in anderem Blick plötzlich ein anderer Mensch vor mir stand. Ja. Und das war natürlich eine sehr ermutigende Kraft. Und das, deswegen glaube ich, halte ich das mit der wichtigsten Ermutiger der Psychiatrie und die ja auch viel bewegt haben, erst mit Demos in Amerika und so, ne? Und gegen Zwang und Folter und so. Und dann, und jetzt natürlich die große Frage, wenn das so eine Gegenbewegung ist, jetzt diese Peers in Kliniken, was bleibt davon? Werden die zerrieben? Ne? Werden die jetzt so eine Alibi-Veranstaltung? Ne? Und das ist ja immer eine Art von Kompromiss oder Ausgleich oder so. Und da geht eine unheimliche Kraft, glaube ich, verloren. Und aber für mich war und ich arbeite jetzt auch gerne mit Menschen zusammen, die aus dieser Bewegung kommen und in dieser Bewegung eine politische Stimme sich geben und wollen. Das ist das Erfrischendste, weil das ist wirklich ein ehrlicher Diskurs, wo man sich auch gegenseitig streiten kann. Und wenn man sich aber mit Chefärzten unterhält oder Leuten in Kliniken, das ist immer wie Mehltau. Das ist immer ein Modus der Selbstverteidigung des nicht ehrlichen Sprechens oder des sprechen Könnens und so. Ne? Da kommst du eigentlich auch nicht weiter. Und aus diesen wissenschaftlichen Präsentationen, das habe ich ja, du bist ja das Thema Psychopharmaka, da habe ich ja dann wirklich durch viel Lesen selber mitgerechnet, wie man die Leute belügen kann. Ne? Und ohne wirklich eine Lüge auszusprechen, aber also durch bestimmte Art des Narrativs und der Darstellung in Studien, wie man Dinge unsichtbar machen kann, ne? Und uns aufs falsche Gleis setzt, uns Psychiater, ne? Das ist schon einzigartig. Also diese unterschiedlichen Diskurse, ne? Und dass die nicht gut zusammenpassen und dass die Peers da mit ihrer Vehemenz dem wissenschaftlichen Diskurs letztlich unterliegen, ne? in dieser polierten Welt, das müsste man wohl annehmen. Das ist dann wieder der Pessimismus. Ne? Wir brauchen die und die sind nämlich wichtig und gleichzeitig fragst du dich, wie weit werden die kommen?
Also mir sagen die Peers ja auch oft, mit denen ich auch jetzt immer noch einiges zu tun habe, dass es ja auch das Lager in Deutschland zumindest gibt, die das verurteilen, dass eben Leute mit eigenen Erfahrungen in die Klinik, also als Genesungsbegleiter oder wie auch immer, gehen oder in die Behandlung oder in die Versorgung gehen.
Gibt's auch noch, ne?
Ja, und die sagen, wir also kein Kontakt mit denen oder keine Verbindung mit den Profis da, das mit dem System da verheizen wir letztlich nur unsere Idee, so jetzt meine Worte. Und die anderen, die dann aber in diese Versorgungssysteme reingehen, machen Erfahrungen, ja, die sind, also ich kann die noch nicht so ganz bewerten. Ich höre dann immer, ja, die Patientinnen oder so in den Kliniken oder die Klientinnen, die profitieren davon, alleine, dass da jemand ist, wo sie gucken können, aha, der hat sich damit auseinandergesetzt und ist jetzt an der Stelle und so, also was Positives aus meiner Sicht. Und auf der anderen Seite aber, schildern sie auch, wie wenig und wie lange sie brauchen, überhaupt ernst genommen zu werden von den anderen. Und das ist ja was, also das wissen wir auch mit unseren Positionen, wie lange braucht es, um da dann nicht doch das Handtuch zu schmeißen, zu sagen, das ist mir alles so anstrengend, so eine Auseinandersetzung jeden Tag um grundsätzliche Haltungen. Aber das sind so noch sehr widersprüchliche Erfahrungen. Ich bin gespannt, wie das, ich meine, ich finde ja persönlich, dass es eigentlich ein Quantensprung war aus meiner Sicht, dass es überhaupt möglich ist, dass Psychiatrieerfahrene in die, also Peers in die Versorgung gehen. Also
in die Institution gehen. Ne?
Ja, in die Institution gehen, genau. Also das finde ich schon, also das ist schon eine Verunsicherung, eine notwendige Verunsicherung für dieses bestehende Psychiatriesystem, also auf jeden Fall. Also kann ich ja auch noch aus meiner Sicht als Profi da sagen, das war unheimlich bereichernd und unheimlich verunsichernd, ne? Und viele möchten sich diesen Prozess gar nicht aussetzen, ne? Und das ist so.
Also meine Position dazu ist, dass beides sein muss und sollte. Also sowohl die radikale Perspektive von außen als dieses der Versuch von innen, etwas zu verändern oder aufzubrechen. Das dazu für das Inneren, im Inneren arbeiten, das ist ja offensichtlich Zwei-Wege-Strategie oder so, ne? Gang durch die Institutionen, ist ja immer der gleiche, die gleichen Fragen, ne? Dass man dafür möglichst darauf achtet, wenn man das wirklich will, dass die Einfluss nehmen, dass man also möglichst nicht allein und im Team und Anwesenheit bei der Supervision im Kontakt ist. Also dass man Bedingungen formuliert, wie das überhaupt gehen kann, dass die nicht so eine Sprechstunde und so ein kleines Zimmerchen und mal eine kleine Recovery-Gruppe machen können und mit dem Rest haben sie nichts zu tun. Ne? Ja. Dann müssen wir da irgendwie, dann haben wir unsere Pflicht und Schuldigkeit erledigt. Ne? Ja. Also sowas, wenn man es denn will, dann kann man es auch besser oder schlechter machen und es denen nicht alleine überlassen müssen. Ne? Mhm. Also das wäre so die Position auf der. Und die Außenposition, ich finde, ich bin ja mit dieser Polyphonie-Idee unterwegs, dass es ja ganz unterschiedliche Wirklichkeitskonstruktionen gibt und geben muss. Notwendig. Und da wundert mich, wie intolerant eigentlich Psychiatrie ist, die ja doch die größte Toleranz zur Wirklichkeitskonstruktion haben müsste. Die ist mit am flachesten, was das betrifft, vielleicht am bedrohtesten durch diese Grenzüberschreitungen. Dass der nicht gelingt, also so jemand wie Peter Lehmann, den ich sehr, sehr schätze, für den ich immer, wenn der mich anruft oder was schreibt, bin ich immer ganz schnell und helfe ihm, weil ich denke, der ist total wichtig. Der muss ja auch nicht immer Recht haben, ne? Aber er hat ja in vielen Recht, er hat unheimlich durchgehalten. Der bringt das System auf Trab, ne? Und der hat ja eine unheimliche Zähigkeit, ne? Und dass man doch auch von innen so viel historische Kompetenz oder Offenheit haben muss, zu sagen, auch die ich, bei Faschisten nehme ich es aus, ne? Da gibt es auch Grenzen, ne? So. Aber die in einem Spektrum von menschenwürdigem Wollen, etwas wollen, was ich, wo ich Zweifel habe, da habe ich doch kein Recht, die zu bekämpfen. Also in diesem Feld, so, da kann ich nur sagen, ich kriege Angst, wenn ihr da loslegt, aber ich glaube, ihr seid wichtig.
Ja, ja.
Also so ein Respekt vor dieser anderen Stimme, dass das Menschen in der Psychiatrie mit Macht nicht gelingt, das finde ich verwerflich. Weil das kann ich einem Menschen, einem gebildeten Menschen, kann ich das abverlangen. Aber dass die dann doch fast korrupt, also so Ordinarien und so, ne, immer so kungeln oder richtig bekämpfen oder mittlerweile sind die etwas weicher geworden, ne, aber dass manche Verein verleiben, manche Grenzen aus, aber dass die letztlich immer so eine Art von Hegemonialsystem bauen, wo sie absolut die letzte Kontrolle behalten. Das finde ich, meine, man weiß, dass das so ist und dass die auch so gestrickt sind und deswegen ja auch oben angekommen sind, aber das ist eine absolute Systembehinderung.
Ja, ja, ja. Würdest du sagen, also so ein kleiner Exkurs in die Politik, dass das auch wichtig ist, dass da von Politik oder dass das wichtig ist, ist ja eigentlich keine Frage, von politischer Seite Impulse gesetzt werden, in welche Richtung denn jetzt mal beim Thema Versorgung, psychiatrische Versorgung in Deutschland bleibend, dass das wichtig ist, dass auch politische Impulse und auch Strukturen vorgegeben werden. Also ich sage das jetzt mal so im Hinblick, vielleicht steht uns ja tatsächlich nochmal eine größere Veränderung jetzt im September bei den Bundestagswahlen vor, wer weiß das, ne? Aber glaubst du, dass durch bestimmte politische Richtungen, also da auch, ich weiß das von den Grünen hier zum Beispiel in NRW, die haben da schon einiges gepusht über viele Jahre. Ob das jetzt, das hat am sagt man, vor Ort nicht unbedingt zu den Veränderungen geführt, aber die, wenn die in einer anderen Machtposition sind, ob denn von bestimmten politischen Richtungen da auch mehr kommt und dieses Verhältnis, also dass man da eben nicht mehr so einfach systemimmanent sich bewegen kann?
Ja, also im Prinzip auf jeden Fall. Es bleibt so ein bisschen die Klammer, dass man natürlich nie weiß, wer da oben das Sagen hat. Ne? Also wenn der Durchgriff, aber ich würde es trotzdem für absolut die bessere Form der politischen Mitgestaltung von Psychiatrie halten, wenn Politik sich dieser Frage annimmt. Und wenn ich das richtig erinnere oder weiß, war damals auch die Psychiatrie-Enquete eine politische Initiative. Es war ein Spiegelartikel, der so skandalwürdige Verhältnisse in der Psychiatrie aufgeblättert hat, dass die Politik nicht mehr umhinkam, etwas zu unternehmen. Und dann kam Kuhlenkampf und so. Ne? Dann kam diese Enquete. Das waren eben auch historischer Geniestreich. Das waren eben wirklich Leute, die es anders machen wollten und die Zugang zu politischen, die gute Kontakte hatten. Also dass auch die richtigen Leute die Enquete geschrieben haben. Ne? Und da hat sich Politik enorm bewährt. Man kann es auch auf dieser Ebene der Paradigmen so sagen, dass Kuhn hat das gesagt, ein Paradigma ändert sich nie von innen heraus, sondern immer nur von außen. Also wenn die Psychiatrie sich maßgeblich verändern wird, wird sie es nie von innen heraus schaffen. Ja, hier muss man von außen Beine machen. So ein bisschen von außen sind ja schon Erfahrungsexperten, aber die haben ja nicht die Macht. Insofern würde ich von der Politik die Erwartung haben, dass sie das tut. Aber die Politik hat ja das mit verschuldet. Also erstmal hat sie gesagt, da kümmern wir uns, ums Feine kümmern wir uns nicht, das überlassen wir den Fachgesellschaften. Ne? Und zum anderen hat sie damals auch mithilfe der Grünen ja die Ökonomisierung des Gesundheitsbereichs betrieben. Ne? Ja. Diese Subsistenzwirtschaft von Gesundheit war irgendwie, also dass die irgendwie so eine Sicherstellung und dann so jeder so in so einer, ja, ich kann es gar nicht so gut beschreiben, aber so das Gefühl, das bewegt sich nicht. Und das war ja diese neoliberale Zeit, wo man immer gedacht hat, Konkurrenz belebt das Geschäft. Mhm. Und das war so das State of the Art und Hayek und so. Und dann war man so bekloppt, das auch für wirklich bekloppt, das wussten damals schon einige zu sagen, dass man das Spielfeld der Gesundheit einer Bevölkerung diesem neoliberalen Markt öffnet. Das ist ja auch in der Somatik so, ne? in der Psychiatrie. Ja. Und dann kommen diese Kliniken und Ameos und Asklepios hier bei uns in Hamburg und beuten die Psychiatrie aus, ne? Machen auch hier die Intensivstationen von der Personalbesetzung her, dampfen die runter und das kriegen wir in der Corona-Krise auch mit. Ne? Dass ein Teil dieser vielen Toten in der Intensiv und der ausgebluteten Teams ist, dass die vorher kaputt gespart wurden. Ja. Und dass die eben 3 Patienten versorgen müssen und dann mit dem Abgang von Leuten jetzt 4 oder 5. Ne? Da muss man sich nicht wundern, dass nur jeder zweite durchkommt. Ne? Ja. Und auf Intensivstationen und das oder in der Beatmung nur jeder dritte. Das da wäre sicher mehr drin, wenn das Personal besser ne, bezahlt. Und, also das sind alles die Folgen einer politischen Entscheidung. Damit will ich sagen, die Politik macht nicht immer alles besser. Ne? Aber sie könnte Korrekturen einziehen. Und also wollen wir jetzt könnte gleich jetzt wirklich wenn die Grünen das Gesundheitsministerium kriegen oder wenn jetzt nach der Corona-Krise man nochmal so, was für eine Gesundheit brauchen wir eigentlich? Ne? Was wollen wir für eine? Und wollen wir das wirklich Shareholder Value zum Fraß vorwerfen? Wollen wir und es gibt viele internationale Finanzinvestoren, die sind unterwegs in Deutschland, auch die MVZs, ne? die alle abge, wo kleine Praxen eingedampft werden und diese schicken lackierten MVZs aufgebaut werden mit viel Igelleistungen und so, die eine Menge Geld rausziehen aus unserem Gesundheitssystem, was wir ja dann über unsere Versicherung bezahlen. Das wissen die, dass Deutschland ein sehr stabiles System hat, und weil die neoliberal geöffnet sind, kommen die hier zum Investieren und zum, zum Abmelken. Ne? Mhm. Und wir gucken dazu. Ne? Und in der Psychiatrie sind es ja ähnliche Dinge. Ne? Und ich finde das, also das ist so die Frage, welche politische Orientierung greift hier ein? Ne? Und welche politische würde jetzt hier nochmal eine Kurskorrektur vornehmen wollen und können? Ja, ja. Und da bisher hat sich da in der Psychiatrie an so eine Kurskorrektur dieser großen Schlachtschiffe von Klinikkonzernen keiner herangetraut. Ich weiß auch so von interner, dass Ulla Schmidt damals jemandem gesagt hat, Herr so und so, das werden Sie und ich nicht erleben. Also, dass einer die Klinikbetten anpackt. Das sagt eine Gesundheitsministerin, weil die weiß, wenn sie die Tür aufmacht, was da für ein eisiger Wind da kommt. Ne? Also, und diese Art der Machtverteilung ist auch nur eine Deutung von mir, aber die muss ja stark sein. Und da ist die Politik in einer gewissen Weise ohnmächtig oder gekauft oder ich weiß es nicht was. Dass die, da sind ja, werden ja, also Lobbyismus der Pharmaindustrie und der Gesundheitsindustrie ist, glaube ich, mit der höchste Lobbyismus in Berlin. Mhm. Also die sitzen, da sitzen zwei oder drei pro Woche auf den Schößen der Abgeordneten. Mhm. Also das ist ganz, ganz stark. Und also insofern ist die Politik nicht, nicht wertfrei und auch nicht eine, also das manipulationsfrei, das also
verstehe das.
Schwer, ne? Wo ist die Macht, die das für uns als Bevölkerung bestmöglich reguliert? Ne? Wo kann man das, sowas wie das RKI ist ja im Grunde so eine Institution oder die Versuche, so über Wissenschaftsdiskurse sowas wie ein Rational der Versorgung einzuziehen, aber die sind ja nur beratend. Ne? Also die machen ja keine, die haben ja kein Eingriffsrecht.
Ja, klar.
Aber ich meine, vielleicht kommt da aus dieser Pandemie-Scheiße da irgendwas Neues auf. Hast du da Ideen dazu? Also wo siehst du das?
Also ich finde, also ich war gerade bei dem Gedanken, dass heute es ja schwerfällt, Dinge zu skandalieren. Ne? Denn das war ja so ein Auslöser in den 70er Jahren oder Ende der 60er Jahre, da überhaupt was in Bewegung zu setzen, was es eben ja auch nochmal beschrieben. Also ich sag mal, um heute, ich nenne das mal mit so einem Schlagwort hier, um heute aus Klinikbetten mehr Sitzgruppen zu machen, ne? Also anstatt Klinikbetten Sitzgruppen, da sehe ich im Moment wie kann man das skandalieren, was wir jetzt hier die ganze Zeit schon besprechen? Ne? Das ist sehr komplex, wie die Leben überhaupt. Ja. Da muss sich einer reinfuchsen, da muss man, und das glaube ich, da habe ich keine Idee, wie eine Politik, die jetzt, sagen wir mal, wirklich das auch wollte, wo die da anpacken sollte oder von wem die Druck herbekommen sollte, weil das ist alles so komplex. Ne? Ich meine, wir sehen das ja bei diesen ganzen Pandemie- Veröffentlichungen, also was den Virus sozusagen selbst angeht, ja, da muss man sich richtig reinhängen, um auch diese Komplexität und Auswirkungen, die dadurch entstehen, ja, zu verstehen und für sich dann nochmal persönlich umzusetzen und so weiter. Das ist, glaube ich, eine Erwartung, die ist zu hoch, was so ein Spezialthema wie Psychiatrie angeht. Jeder ist froh, wenn er damit nichts zu tun hat. Also die Studenten waren letzte Woche bei Studenten, also online, die so ein Seminar über Stigmatisierung und Entstigmatisierung auch von Menschen mit psychischen Erkrankungen machen. Und das habe ich zusammen mit einem Peer gemacht. Und da waren so Fragen bei den Studentinnen, haben die das denn damals nicht gemerkt, die Bevölkerung, wie es da in den Psychiatrien aussah oder was da los war? Ne? Das ist natürlich eine berechtigte Frage, die mich natürlich direkt auf das Nazi-Regime brachte. Ne? Hat das da auch keiner gesehen oder gemerkt? Ne? Und dann ist ja nochmal die nächste Frage, was tut man dann damit? Aber heute, wer schaut heute in diese Art von Psychiatrie rein? Was sollte man skandalieren?
wir sind ja auf dieser Spur der Systemveränderung, ne?
Ja.
Der Möglichkeiten einer Innovation in der Psychiatrie. Und das, was Politik dazu leisten könnte und die Risiken, die da drin bestehen. Und wo die Kraft für so eine Bewegung herkommt. Und das eine ist, dass ich glaube, von der Bevölkerung her und auch von der Psychiatrie her es ja wirklich eine Zwei- oder Drei-Klassen-Psychiatrie gibt. Ne? Es gibt diese schicken, schönen Privatstationen, diese Kliniken an Seen und wo man dann zum Burnout behandelt wird für 20.000 Euro, was ja völlig absurd ist, ne? Also wo Gesundheitsleistungen für die feine Gesellschaft oder die Mittelklasse abgegriffen wird. Für zu überhöhten Preisen und auch gerne, dann also da reiben sich Vorstände die Hände, dass da richtig viel Schotter bei rüberkommt. Das ist ein System, das leistet sich nur Deutschland und da geht ganz viel rein und das System wächst und das ist außer Kontrolle fast, würde man sagen.
Da gehen auch öffentliche Leistungen rein? Also so Krankenkasse.
Ja, natürlich, also deine Krankenkasse und so, ja. Ne? Und die Rentenversicherung, da zahlen wir ganz viel Geld, ne? Für. Und das gibt's nirgendwo. Also diese ganze Idee der psychosomatischen Kliniken gibt's nirgendwo auf der Welt. Ja. Jeder Gesundheitsplaner sagt, dafür gibt es Geld aus? Mhm. Also wir haben eine Inverse Care Law Systematik, also dass die Menschen, die am meisten Gesundheitsleistungen brauchen, am wenigsten kriegen. Und die am wenigsten brauchen, kriegen die meisten. Und das deswegen ist natürlich die Frage, von welchem Psychiatriesystem redet man? Und es gibt sogar eine Dreiklassenpsychiatrie, das hat Bienenberg gesagt, das heißt die auf der Straße liegen oder die in der Forensik sitzen oder im Gefängnis und auch psychisch erkrankt sind oder auffällig sind, ne, die kriegen so gar nichts. Ne? Und wir wissen ja, dass 80% der Menschen, die auf der Straße liegen, letztlich sehr schwerwiegende psychische Bedingungen haben, die dafür gesorgt haben, nicht nur Sucht.
Klar.
Und das ist ganz oft Traumakarriere. Ne? Die meiste, wenn du da mal ein CTQ machen würdest, die Traumarate von Leuten, die auf der Straße liegen, ist wahnsinnig hoch. Mhm. Die kommen ja nicht durch irgendwelche, manche kommen vielleicht durch Insolvenz und ich weiß nicht, die meisten haben einfach tragische Biografien. Und keiner kümmert sich darum. Und Psychiatrie, die auf Akutstationen ist, die in der geschlossenen, die in diese Erregung gehen und die sind bedrohlich für die Bevölkerung. Die will man im Grunde auch nicht integrieren. Da wenn du dann die Bevölkerung hier so fragen würde, sagen, nee, also das ja, und dann, ja, dann sollen die mal regelmäßig ihre Tabletten nehmen und keine Experimente und so. Ne? Also da glaube ich, hast du eine ziemlich sozial exklusive Position. Da oder zumindest kannst du damit nichts reißen, wie du sagtest. Da gibt es keine skandalträchtigen Bilder. Nee. Das hatte ich ja vor kurzem nochmal, wie heißt der noch, dieses mit der Fernsehaufnahmen aus Akutstationen.
Ach so, ja, der ne? Wallraff wahrscheinlich.
Wallraff, ne, versucht ja. Und das hat zumindest innerhalb der Psychiatrie doch eine Erschütterung erzeugt, aber das ist ja doch relativ schnell gelungen, das Handtuch wieder glatt zu ziehen. Ne? Das hat nicht viele Impulse gesetzt, obwohl das ja also mehr oder weniger zufällig ausgewählte Kliniken waren. Ne? Das findest du auch schnell woanders.
Ja.
Also das, aber die Kraft, die da wirksam werden könnte und die finde ich von der EU, also Europäischen Union am meisten betrieben wird, ist die Menschenrechtsfrage.
Ah, ja.
der wir ja auch verpflichtet sind. Also dieses geht jetzt nicht so sehr um skandalträchtige Bilder, sondern um die Sicherung von Menschenrechten für jeden. Ne? Und die sind da sehr klar mit Zwang und Inklusion und Arbeit und so. Ne? Und da sind wir enorm, also nicht nur mäßig, sondern wirklich schlecht unterwegs. Da hat sich Politik wenig drum gekümmert. Da hat auch da gibt es ja Untersuchungsberichte, die alle Jahre stattfinden, abschließende Bemerkungen, das Institut für Menschenrechte, die wissen sehr gut zu berichten, wie schlecht wir dastehen mit unseren Hausaufgaben und es wird abgewehrt. Also es gibt da auch im Internet so Schnackenberg und so, also Staatssekretäre, die enorm arrogant auftreten und sagen so, das können Sie so meinen, aber wir sehen das anders und fertig ist es. Also da ist auch eine Art von politischer Eingriffsebene, ist da ja nicht vorhanden. Das kann nur eingeklagt werden. Und also Gerichte sind da, das Bundesverfassungsgericht mit dieser Frage so der Zwangsanwendung und diesem Richtervorbehalt nach nur halben Stunde und so. Das war ja schon auch ein Misstrauen an die Psychiatrie, aber das ist nicht weit genug gegangen, ne? Letztlich haben da wieder irgendwelche Kliniken und eben die Oberindianer der Psychiatrie letztlich so dargestellt, dass dabei keine wirkliche menschenrechtssichernde Position aus meiner Sicht,
Ja.
sondern so ein Kompromiss. Ne? Und die Kliniken wissen diese Kompromisse wieder gut einzuarbeiten, ihre Handlungslogiken. Ne? Also da ist Zwang und geschlossene Stationen und so, da ist wenig Bewegung und da ist der Menschenrechtsdiskurs unwirksam geblieben. Ne? Und
Aber trotzdem hältst du das oder hältst du diesen Diskurs schon für noch am ehesten einflussnehmend oder Einflussnahme
ja, ich
nehmend?
glaube, das ist eigentlich das, was politisch auch, der ist schon da. Ne? Also
Ja.
wir haben ja die UN-BRK unterschrieben. Ne?
Ja.
Der ist eigentlich auch verpflichtend. Ne? Der wird auch mit einem protokollarischen Aufwand überprüft. Ne? Da gibt es immer wieder, alle 3 bis 5 Jahre, glaube ich, muss es so einen Staatenbericht geben. Also da ist eigentlich ein Kontrollsystem drin, nur die Wirksamkeit, ne? Dieser Ebene, die sehe ich nicht. Oder sehr
Ja.
langsam. Ne? Und da muss man, vielleicht ist es wieder meine Ungeduld, aber und das hat natürlich wieder mit Ökonomisierung zu tun. Ne? Wie groß sind Stationen? Wie ist die Personalbesetzung? Wir haben jetzt ja ein bisschen Mindestpersonalvorgaben gehabt. Wir haben ja über viele Jahre die PsychBV ausgesetzt. Und letztlich wurde, ja, wir sind jetzt bei 90% PsychBV. Dass das heißt, dass 10.000 Stellen und mehr nicht besetzt werden, ne? Das wäre ein anderes Narrativ gewesen.
Ja.
Aber das haben ja auch wieder Klinikchefs und die haben wieder gekungelt mit der Politik und so. Ich finde, die Psychiatrie hat viel zu wenig geschrien. Und ich habe vor kurzem mal einen Artikel über Menschenrechte in der Psychiatrie als quasi Vektoren einer zukünftigen Entwicklung geschrieben. Da bin ich aber aggressiv. Da waren da Reviewer und so angegangen worden, als ich diese Menschenrechtsverletzungen in der Psychiatrie dargestellt habe und auch gesagt habe, die werden heute begangen. Die sind, vielleicht können wir nicht jede Art von Zwang verhindern, aber auf jeden Fall ist da eine Menge Zwang, die wir unrechtmäßig und also die nicht erforderlich ist, nur weil wir keine Verhältnisse schaffen, um sie nicht anwenden zu müssen. Und das wurde als ehrverletzend beschrieben und dass sich da die Psychiatrie schlecht mache und die Mitarbeiter. Also da wird ein solcher Gegenwind gemacht bei einem solchen Menschenrechtsdiskurs, der mit Vehemenz einfordert. Da habe ich mich gewundert. Also auch von Leuten, wo ich nicht mit gerechnet, ich sage jetzt natürlich keine Namen, ne? Also wo ich gedacht habe, das ist doch diskursfähig, die Position. Und da merkst du, dass da auch was zu verlieren ist. Und ich habe eben da damals vertreten, das hat natürlich wieder keiner gemacht, gesagt, wenn ihr als Klinikchefs das nicht besser hinkriegt, dann macht es doch öffentlich. Dann sagt doch, wir haben Akutstationen und Personalbesetzung und Stationsgrößen und architektonische Gegebenheiten, die uns es unmöglich machen, Menschenrechte nicht zu verletzen. Macht es doch, unterschreibt doch mal macht doch mal zu, es gibt 523 Kliniken, 523 Chefärzte. Vielleicht kriegen Sie mal 100 zusammen. Macht doch mal einen öffentlichen Aufruf. Natürlich nicht. Sie drücken das nach innen weg und fühlen sich von außen beschuldigt. Ne?
Ja, aber das spricht ja dafür, wie eingemauert letztendlich da die auch sind, im wahrsten Sinne, beziehungsweise im bildlichen Sinne gemeint, ne? Immer noch. Also das
Und
sind
vielleicht
ja,
kann ich das noch
ja,
hinzufügen,
ja.
weil das ist das spannend, oder?
Ja, ich finde ja.
Ja,
Sehr,
gut, dann,
ja.
also weil eben, wenn du, dann gibt es ja wieder Kliniken, 50% dieser psychosomatischen Kur und andere, ne, dieser Kliniken sind privatisiert, und 25% in der Normalpsychiatrie, der Regelversorgungspsychiatrie. Und plus Spezialkliniken. Und also 25%, diese Gruppe, da sind die Chefärzte natürlich einer besonderen Verschwiegenheit Und da liegen die einer besonderen Verschwiegenheit. Und wenn die ihr eigenes, ihren eigenen Konzern kritisieren, fliegen die raus. Also
vertraglich sozusagen.
Ja, vertraglich verpflichtet, das unterschreiben die mit ihrem Chefarztvertrag. Manchmal haben sie ja sowieso Zeitverträge, aber die brauchen dafür keine Zeitverträge, sondern das gab es hier im Rahmen irgendeiner Neurologie. Die kommen morgens in die Klinik und dann ist das Schloss ausgewechselt. Das war aber Neurologie. Aber so, das wissen die. Das heißt, dann können die sich einen neuen Job suchen. Und das ich habe mit jenem mal telefoniert, der auf der Ebene arbeitet. Ich habe so über Ökonomisierung geredet. Dann hat er gesagt, oh, Sie wissen ja schon eine Menge. Und wenn Sie das jetzt mit 3 multiplizieren, dann wissen Sie ungefähr, wie es wirklich zugeht. Und dann hat er gesagt, es gibt ein Prinzip unter uns Chefärzten. Das ist das Omerta-Prinzip. Mhm. Und die Omerta ist das Schweigegelübde der Mafia.
Ja. Mhm.
Das heißt, die haben ein erzwungenes Gelübde, das ist vielleicht bei der Mafia auch so, dass die nichts rauslassen dürfen. Und die leiden darunter. Die leiden darunter. Aber die sind natürlich auch, entweder sie identifizieren sich mit dem System und fahren einen schönen BMW und haben diese schönen schwarzen Anzüge. Daran kann ich das immer, ich sage es ein bisschen bösartig, aber daran kann ich eigentlich immer die Seite erkennen. Die Schuhe und der Anzug. Auf welcher Seite ist ein Psychiater? Aber das ist eben auch nicht so einfach, das System einfach hinzuschmeißen. Was willst du da noch machen? Wo willst du arbeiten?
Hallo Bernd.
Hi Klaus.
Heute kommen wir endlich mal zu demjenigen, zu einem ganz großartigen Künstler, den wir ja beide, ja, ich will nicht sagen verehren, das tun wir nicht, aber den wir super finden, ne, oder?
Allerdings super, den wir auch schon oft live gesehen haben zusammen.
Ja, das stimmt. Also, ich bin ganz gespannt.
Liebe Zuhörer, immer noch Mai 2021, immer noch Lockdown. Allerdings wird der gerade an manchen Orten ein wenig geöffnet. Beim letzten Mal endeten wir mit dem Hinweis, dass unsere Sache nicht schlecht steht. Das passt ja irgendwie zum Fortschritt des Impfprozesses und gewährt uns einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft. Der Musiker, von dem im Moment wieder in allen Medien berichtet wird, hat in naher Zukunft Geburtstag. Am 24. Mai wird Bob Dylan 80 Jahre alt. Das nenne ich eine Never-Ending-Tour. Wenn es nicht die bekannten Einschränkungen gäbe, ich wette, er würde auftreten. Wie seit Jahren oder seit Jahrzehnten, muss man schon sagen. Alt geworden ist er nicht, er forever young, um einen seiner Songs zu zitieren, wenn ihr mir das Klischee verzeiht. Angeblich ist Dylan derzeit im Studio mit den Aufnahmen für sein neues Album beschäftigt. Dylans Songs wurden von unglaublich vielen Künstlern gecovert. Manche sagen, Dylans Songs waren in den Interpretationen anderer immer besser als von ihm selbst, weil er zwar ein guter Songschreiber sei, aber eben kein so herausragender Performer. Das ist nicht unbedingt meine Meinung, aber was soll's. Ich habe zum Reinhören mal eine Coverversion rausgesucht, die ich selbst erst vor wenigen Tagen entdeckt habe. Das war Drafi Deutsches Version von Dylans Wigwam. Ist sicher nicht jedermanns Geschmack, aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Drafi Deutscher war mir bisher hauptsächlich durch Marmorstein und Eisenbricht bekannt. Aber wie ich recherchiert habe, war er in der deutschen Schlagerszene ein durchaus umtriebiger und fleißiger Sänger, Komponist, Texter und Produzent. Aber das sollte nur eine Fußnote sein. Ausgesucht habe ich für die heutige Episode den Song »The Times They Are A-Changing«. Der ist heute so wahr wie zum Zeitpunkt des Erscheinens im Jahr 1964 und mindestens ebenso wichtig. Denn die Zeiten ändern sich, wie wir von Klaus und Volkmar eben gehört haben. Zum Besseren. Manchmal dauert es zwar ein wenig, aber ich bin zuversichtlich, dass dem so ist. Und ehe ich es vergesse, Happy Birthday Bob, von mir und von Klaus.
Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Writers and critics who privatize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
'23 war Bob Dylan, als er diesen Song schrieb. Und sicherlich hatte er noch keine Ahnung, dass er jemals der Literatur-Nobelpreisträger sein würde. Ja, wir kommen zum Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, es war etwas dabei für euch. Ich finde, das Gespräch mit Volkmar Aderholt aus meiner Sicht war hochspannend und hat es verdient, dass der zweite Teil dieses Gesprächs in der nächsten Episode weitergeführt wird. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein schönes Pfingstwochenende, auf das die Zeiten wirklich langsam mal besser werden. Es sieht so aus. Alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter, abonniert uns und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und bye bye.